zu einem neuen Cash-Test. Mir zur Seite steht auch diesmal der Unternehmensanalyst Alan Galecki. Gemeinsam durchleuchten wir einen Dividendentitel bis in die letzte Fußnote. Diesmal einen britischen Vermögensverwalter, der seit sage und schreibe 10 Jahren kontinuierlich Dividendensteigerungen verbindet mit sagenhaften Kurszuwächsen. Vorab aber, hallo Alan.
Hallo Luis, grüß dich. Ich freue mich auf unsere zweite Episode.
Freude ist ganz meinerseits. Vor allem, es geht ins, ehemalige Weltfinanzzentrum nach London. Und ich muss sagen, die britischen Vermögensverwalter, die faszinieren mich ja ein Stück weit. Warum? Weil wir es hier tatsächlich mit vielen jahrhundertealten Unternehmen zu tun haben. Und das hat natürlich mit diesem ehemaligen Status einerseits als Weltfinanzzentrum zu tun. Zweiter Faktor ist hier natürlich, dass das britische Empire riesig war und dementsprechend natürlich auch der Finanzbedarf bzw. die entsprechenden Zahlungsströme auch einer Verwaltung bedurften. Und das wiederum spiegelt sich interessanterweise in der Geschichte vieler Vermögensverwalter wieder. Die sind nämlich entstanden aus Handelsunternehmen. Also die haben bestimmte Waren importiert, exportiert, sind dann sehr häufig übergegangen, mit dem zunehmenden Erfolg Handelsfinanzierungen sicherzustellen und über diese Finanzschiene dann letztendlich komplett in den Bereich Vermögensverwaltung dann übergegangen. Und den Status haben die dann bis heute nicht so, den Wert, den wir heute besprechen, die Man Group. Die Man Group, die wurde 1783, also auch schon eine ganze Weile her, von James Mann gegründet, also der Namenspate, und hier nicht als Handelsunternehmen, sondern tatsächlich direkt als Broker. Und wenn wir einfach mal in die Zeit gucken, 1783, dann war das tatsächlich genauso die Anfangszeit, als London so langsam die Rolle als Weltfinanzzentrum übernahm, und zwar von Amsterdam. Ja, und mit London und England ist dann auch die Man Group groß geworden. Alan, hast du so ein paar Daten, Zahlen, Fakten zu dem Unternehmen?
Ja, das Unternehmen ist ja schon 240 Jahre alt. Das hast du ja schon angedeutet, Luis. Also schon mal ein ordentlicher Batzen. Also ich finde das besonders interessant, weil wenn man sich jetzt die US-Hedgefonds anschaut, also die USA gibt es ja auch schon seit knapp 248 Jahren jetzt. Allerdings war da die Finanzindustrie halt noch sehr klein. Es hat eine Weile gedauert, bis die nachgezogen sind. Aber so die großen Namen aus den USA, Bridgewater oder Citadel, die haben jetzt gerade mal zwischen 30 und 50 Jahren nur auf dem Buckel. Das zeigt schon mal, dass das ehemalige britische Empire da deutlich früher angefangen hat und über so einen langen Zeitraum nicht nur durchzuhalten, sondern auch eine gute Performance abzuliefern, ist natürlich schon mal sehr erstaunlich. Wobei ich von diesen ganz langen Jahresangaben und Serien, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil Lehman Brothers, bevor die den Bach runtergegangen sind, gab es ja auch irgendwie 150 Jahre oder so. Deswegen, das ist mal mit Vorsicht zu genießen. Man sollte sich nicht nur rein auf die Vergangenheit verlassen. Aber nichtsdestotrotz, das passt soweit. Und die haben jetzt aktuell rund 167 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen auf mehrere, ich nenne das jetzt mal Divisionen verteilt, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen, denn damit sind die tatsächlich unter den ganz Großen weltweit. Also ich hätte jetzt vorher, als ich nur erstmal den Namen gehört habe und so ganz rudimentär die ersten Daten abgesteckt habe, hätte ich gedacht, ja, Bridgewater ist meilenweit voraus, aber nee, da ist man ungefähr auf Augenhöhe tatsächlich.
Ja, in der Tat. Und die MAN Group, du hast es gesagt, die hat ja sich spezialisiert letztendlich auf, nehmen wir es mal, alternative Anlagen, kann man ja so sagen. Also was die nicht machen, sind Publikumsfonds, aber im Prinzip der ganze andere Rest. Gewachsen sind die natürlich zum einen aus eigener Kraft, aber da werden wir natürlich nachher auch nochmal drauf zurückkommen, durch viele Zukäufe. Und aktuell sind die aufgestellt in 6 Divisionen. Und der Fokus liegt hier tatsächlich auf quantitativen Modellen, die die nutzen, und letztendlich datengesteuerte Anlageentscheidungen. Und das eben, wie gesagt, in 6 Bereichen, die überschneiden sich teilweise, das ist eben historisch bedingt. Und wir können gerne die sechs Bereiche einmal kurz durchgehen. Das ist einmal MAN, AL heißen die. Die stehen allein für ein verwaltetes Vermögen von 60 Milliarden Dollar und die bieten vor allem Momentum und Nicht-Momentum-Strategien an im Bereich letztendlich aller Vermögenswerte, die so um die Welt gehandelt werden, ja, insgesamt über 800 Märkte. Und das Ganze dann eben auf Basis quantitativer Methoden. Das heißt, gekauft wird das, ja, wovon das Management bzw. die Rechner dann ausgehen, dass es weiter steigt, und verkauft eben das, was weiter fällt. Dann Man Numeric, die sitzen in den USA. Die sind ausschließlich auf den Aktienmärkten dieser Welt unterwegs. Gesamtvermögen verwaltet etwas über 42 Milliarden US-Dollar. Und die arbeiten überwiegend für Pensionsfonds, Stiftungen und sonstige institutionelle Anleger. Also auch hier kommen letztendlich die Privatanleger nicht heran. Dann gibt es noch die Man GLG, und die sind tatsächlich auch im alternativen Bereich unterwegs, machen Long-Only-Strategien, allerdings nicht nur im Bereich Aktien, sondern auch hier Private Debt bzw. eben Kredite, und die verwalten nochmal etwas über 30 Milliarden US-Dollar. Damit haben wir schon nochmal das Gros so abgedeckt. Dann gibt es noch drei kleinere Divisionen, Man GPM. Die wiederum sind tatsächlich Private Equity, Private Debt spezialisiert und verwalten knapp 4 Milliarden US-Dollar, also hier schon deutlich kleiner. Darüber hinaus die fünfte Division, Man Varagon, ein Direktkreditgeber für mittelständische Unternehmen, also auch hier Private Debt Spezialist, ganz überwiegend in den USA. Und zu guter Letzt noch die Man FAM, das ist wiederum Hedgefonds Spezialist, und die bieten dann vor allem Anlage- und Beratungsdienstleistungen an. Die verwalten dann nochmal 19 Milliarden Dollar für die institutionellen Kunden. Anna, wenn ich es richtig gesehen habe, es gibt so ein paar Produkte von Man, die können auch Privatanleger über die Börse kaufen. Jetzt die Aktie von Man sowieso. Die ist dotiert an der London Stock Exchange, hat auch noch diverse Nebennotizen, aber London ist die Hauptbörse unter dem Symbol EMG und befindet sich auch im Index FTSE 250 sowie Stocks Europe 600. Und wie gesagt, ich glaube, den einen oder anderen Fonds gibt es, den börsennotierten, da können auch Privatanleger zugreifen, richtig?
Ja, nach meinem Verständnis schon. Ich habe mir jetzt diese, sage ich mal, in Anführungsstrichen kleinteiligen Produkte gar nicht so intensiv angeguckt, sondern habe mich jetzt eher so aufs große Ganze bei der Vorbereitung konzentriert, und das kann man nochmal so ein bisschen zusammenfassen in Long Only ist natürlich eine Säule, und die andere Säule, die stärker in den Vordergrund stellen, das ist dann eben die Alternative, und da fallen diese ganzen, sage ich mal jetzt, unkonventionellen oder eher untypischen für den privaten Aktieninvestor aussehenden ganzen Bereiche rein, und die schlüsseln das auch nochmal schön auf nach Performance, nur da muss man aufpassen, die haben einmal eine relative Performance und einmal eine absolute Performance. Also absolut ist auch das, was wir in unserem Depot dann sehen, und relativ, da vergleichen die sich mit einer Benchmark und geben dann quasi die Über- oder Unterperformance an gegenüber dieser Gruppe, und jetzt beispielsweise im vergangenen Jahr erfreulicherweise über alle Kategorien hinweg konnten die ihre Vergleichsgruppe schlagen, im alternativen Bereich nur knapp, aber bei der Long Only, was jetzt, sage ich mal, für uns auch wahrscheinlich etwas greifbarer ist, immerhin um 2,8% Punkte, und in Summe hat das eine Outperformance von 1,6% Punkten in dem vergangenen Jahr gegeben. Und auf absoluter Basis, wenn man da dann schaut nochmal, da hat Long Only mit 16,4% plus abgeschnitten, das ist dann schon mal ein Wort, das ist eine sehr gute Leistung. Und bei den Alternativen interessanterweise, da steht jetzt nur ein Plus von 1,9%, und das ist der wenn ich richtig informiert bin, auch etwas größere Bereich in Summe. Der hat das Ergebnis dann spürbar nach unten gezogen. Und da kann man als, sag ich mal, Hauptschuldigen wahrscheinlich erstmal den Anleihenmarkt heranziehen, weil der vergangenes Jahr mit den Zinserhöhungen ordentlich korrigiert hat, was die Bewertungen betrifft. Und wenn du dann das, was du in deinen Büchern hältst, zum Marktwert ausweisen musst, dann sind die Anleihen nun mal eben extrem gefallen, damit die sich an die neue Zinssituation anpassen. Genau, das ist so der grobe Überblick, was in dem Laden jetzt insgesamt los war. Und du hast ja schon gesagt, Luis, dass die Man Group auch ein sehr frequenter Übernehmer ist oder Akquisiteur ist von kleineren Konkurrenten. Und im vergangenen Jahr hat es da auch mal wieder nach längerer Zeit eine etwas größere Übernahme gegeben und gleichzeitig auch einen CEO-Wechsel. Also das Führungspersonal wurde ausgetauscht, weil der ehemalige CEO jetzt mit 60 Jahren gesagt hat, zum zweiten Mal übrigens schon, ich habe keine Lust mehr. Er ist ja schon einmal mit Anfang oder Mitte 40, ist er schon einmal zurückgetreten vor der Finanzkrise, hat auf seiner Farm in England, wollte er ja zur Lebenshalbzeit quasi abtreten, aber er wurde dann nochmal zurückgeholt und überzeugt, doch noch nach London nochmal zurückzukehren. Und jetzt soll wohl endgültig Schluss sein und jetzt gibt es halt eine neue ja, Führungskraft und so wie ich es sehe, soll auch strategisch sich ein kleines bisschen was tun bei der Man Group.
Sag mal, ist es nicht auch so, dass gerade bei Hedgefonds oder auch so Spezialfonds es durchaus üblich ist, die Rendite, die ausgewiesen wird, dass die sich bezieht auf das tatsächlich investierte Kapital, dass also der Cash-Track quasi unberücksichtigt bleibt?
Ja, das ist durchaus üblich. Ich weiß jetzt gar nicht im Detail, wie die das hier machen, aber das ist dann natürlich ein bisschen, ja, das hat schon einen großen Einfluss, wenn der Cashbestand was größer ist, ne?
Aber es ist wahrscheinlich eher in der Außendarstellung. Du hast ja gesagt, das ist ja die Rendite, die wir als Anleger dann auch im Portfolio sehen, die da ausgewiesen wurde.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, schauen wir uns so ein bisschen die Fundamentalzahlen an, weil so erfreulich war das Jahr 2023 ja nicht. Ich habe mir hier mal die Zahlen herangezogen. Ein lukratives Geschäft ist der Ansatz, den die Man Group fährt ja auf jeden Fall. Ich habe natürlich den riesen Vorteil im Gegensatz zu Publikumsfondsanbietern. Ich stehe nicht unter dem Preisdruck, den die ETFs ausgelöst haben, die halt die Marge haben deutlich, deutlich schwinden lassen bei den klassischen Anbietern. Das heißt, diesem Vergleich entziehe ich mich ja schon mal als Anbieter von alternativen Investment- und Hedgefonds. Knapp 1 Milliarde Pfund Umsatz haben die gemacht im vergangenen Jahr. Das war aber immerhin ein Minus von 29% zum Jahr davor. EBIT 253 Millionen Pfund, minus 58%. Und der Nettogewinn, also auch nach Steuern und Abschreibung, Zinsen bei 188 Millionen Pfund, minus 62%. Wie kommen denn die Zahlen zustande? Ist das gut? Die sind natürlich gekoppelt bei Fondsanbietern logischerweise an das verwaltete Vermögen, beziehungsweise gerade bei Hedgefonds, da gibt es auch so High-Watermark-Modelle. Das heißt, ich verdiene mit, wenn ich neue Höchststände generiere. Das war natürlich, wir reden ja von den 2023er Zahlen, da fließt natürlich noch 2022 mit rein, und 2023, insbesondere angesichts der gestiegenen Zinsen, nicht ganz einfach. Außer man war jetzt ausschließlich im Tech-Bereich unterwegs. Spiegelt sich das wieder in dem Ergebnis, deiner Meinung nach?
Ja, also da kann ich Entwarnung geben. Es gibt jetzt keine Unternehmenskrise, sondern das war einfach dem geschuldet. Man muss halt wissen, wie verdient die Man Group jetzt ihr Geld. Also klar, der Anker oder es dreht sich alles letztendlich um das verwaltete Vermögen. Und das kann man in zwei Teile wieder aufsplitten. Einmal haben wir eine Festvergütung, also so wie man das auch von den üblichen Fonds und ETFs kennt. Es gibt aber noch eine zweite variable Komponente, das ist natürlich die Erfolgsbeteiligung, die ist dann auch an diese High-Water-Mark gekoppelt. Und in erfolgreichen Jahren macht das besonders Spaß, weil es dann rasante, ja, explosionsartige Bewegungen nach oben geht, gibt. In verhaltenen Jahren oder wenn eben diese ja, ehemalige Höchstgrenze nicht überschritten wird, dann gibt es halt wenig bis gar nichts aus dem zweiten Topf der variablen Vergütung. Und so haben wir letztendlich, weil die im Jahr 21 und 22 eben deutlich überdurchschnittliche und hervorragende Ergebnisse erzielt haben, sieht das Jahr 23 im Vergleich dazu schwach aus. Aber die Grundvergütung, die hat sich so ziemlich auf dem Vorjahresniveau gehalten. Also es gab 290 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 und im letzten Jahr waren es 280, also fast das Gleiche. Und das ist ein Stand, der höher ist als in den Jahren auch davor. Das heißt, von der Grundvergütung her war das durchaus ein gutes Jahr. Das verwaltete Vermögen ist ja auch noch weiter gestiegen, sowohl durch den Zukauf, aber auch durch neue Mittelzuflüsse. Und bei der variablen Komponente, das war halt der schlechteste Wert seit 5 Jahren. Und das hat das Gesamtergebnis nun mal deutlich runtergezogen. Da gab es nur 60 Millionen, also ja, weniger oder ungefähr ein Fünftel in Relation zum Gesamtergebnis beziehungsweise zur Basisvergütung. Und in den Jahren davor war die variable Komponente deutlich größer als dieser Sockelbetrag. Und das ist der Grund für diese erstmal brutal volatil aussehenden Umsätze und auch Ergebnisse. Aber unterm Strich, das ist ein hochprofitables Geschäft, wie du schon gesagt hattest. Die operative Marge tängelt irgendwo rum zwischen 20 und 40%. Also je nachdem, wie gut das Geschäftsjahr gelaufen ist. Jetzt im letzten Jahr waren es in Anführungsstrichen nur 20. Aber das ist auf jeden Fall als ja, eher Luxusproblem anzusehen. Denn unterm Strich stand immer noch ziemlich gut was da. Und was die MAN Group halt sehr gerne gemacht hat in der Vergangenheit, wir müssen mal gucken, wie es weitergehen wird, ist, dass sie ihre Aktionäre ja am Erfolg auch sehr stark beteiligt haben über Ausschüttungen und Rückkäufe.
War schon bei dem, was die Dividendenfreunde schätzen, nämlich den Ausschüttungen. Und das fand ich auch bemerkenswert, obwohl es ja eben aufgrund dieses variablen Anteils, der halt weggefallen ist, ein relativ schlechtes Jahr war, in Anführungsstrichen, haben die ja schon darauf geachtet, dass trotzdem, oder andersherum, auch die letzten Jahre immer darauf geachtet, dass die Dividende zumindest auch durch die festen Einnahmen abgedeckt ist. Das war nämlich auch im letzten Jahr so. Der operative Cashflow, der lag bei 224 Millionen Pfund, die ausgeschütteten Dividenden bei 146 Millionen Pfund. Also hier deutlich, deutlich unter dem Cashflow und auch noch deutlich unter dem ausgewiesenen Nettogewinn. Trotzdem schafft es die Man Group damit jetzt über 10 Jahre mittlerweile die Dividendenrendite mindestens stabil zu halten. In den meisten Fällen wurde sie erhöht. Hier die Dividendenkennzahlen aktuell auf dem aktuellen Kursniveau von 2,70 Pfund bis zu 270 Pence beträgt die Dividendenrendite 6,1%. Und die Payout-Ratio bezogen auf den Gewinn, die lag jetzt zuletzt bei 58%, das Dividendenwachstum bei knapp 13% über die letzten 5 Jahre. Also das ist schon erheblich, wie du gesagt hast. Ja, die Aktionäre werden immer schön beteiligt, aber gleichzeitig wird auch darauf geachtet, jetzt nicht zu viel Cash rauszuhauen, beziehungsweise eben einzukalkulieren, dass diese Einnahmen durchaus schwankend sein können. Von der Dividendenseite her ist doch soweit eigentlich Entwarnung, oder?
Ja, würde ich definitiv sagen, das passt. Die Grundeinnahmen, die sorgen für die Dividende und die Variablen sorgen für die Rückkäufe. Ich denke, so kann man das ganz
Ja.
grob, auch wenn es jetzt nicht um den Cent genau passen wird, aber so ganz grob kann man
Ja.
das so
Naja, und ein bisschen
zusammenfassen.
Geld bleibt dann auch noch im Unternehmen, das soll ja auch
Genau.
noch weiter wachsen. Ja, bei Dividenden muss man nichts dazu sagen, die waren auch schon mal höher, nämlich vor der Lehman-Pleite. Die höchste Dividende wurde gezahlt tatsächlich im Jahr 2008. Danach wurde sie die Folgejahre sukzessive abgeschmolzen. Und ab 2013 war dann, oder 2013 war eine Bodenbildung. Ab dann ging es wieder aufwärts von 5 Pence bis 16 Pence jetzt zuletzt in 2023. Aber wer dann zwischendurch da eingestiegen ist, der hat natürlich einen schönen Yield on Cost, sprich eine schöne Dividendenrendite bezogen auf den Einstiegskurs. Nämlich zum einen, weil die Dividende gestiegen ist, aber auch der Kurs sensationell gestiegen ist, muss man ja auch sagen. Allein in den letzten 10 Jahren Kursentwicklung 406%. Das letzte Jahr oder bezogen auf die letzten 12 Monate 36% und in den letzten 3 Jahren 98%. Das ist natürlich ein Titel dann, wer hier frühzeitig mit dabei war, steigende Dividenden plus steigende Kurse, also eine schöne Kurve von links unten nach rechts oben, natürlich mit entsprechenden Zuckungen zwischendurch, wobei ich auch fand, für ein Finanzunternehmen relativ bescheiden, beispielsweise im Shutdown-Crash, was schon einer der steilsten Kursabfälle war. Da ging es gerade mal um 37% runter. Also jetzt auch nicht so dramatisch, jetzt im Vergleich mit anderen Titeln, die ähnlich positioniert sind.
Ja, genau, also die wurden natürlich so im, sage ich mal, im großen Sturm mit runtergezogen. Das hat ja jetzt nichts rein Unternehmensindividuelles oder als Ursache gehabt. Und danach ging es ja fast genauso schnell wieder nach oben. Was ich jetzt noch interessant finde, ich habe gerade noch eine Kennzahl parat, die haben in den letzten 5 Jahren alleine fast den halben Unternehmenswert von heute ausgeschüttet. Also im Vergleich zu, also wenn man schon früher eingestiegen wäre zu den niedrigeren Kursen, dann wäre diese Rendite auf den Einstandskurs sogar noch deutlich höher, und das zeigt schon mal, wie aktionärsfreundlich und ja, genau, das Management jetzt bisher war und was für Renditen damit erzielt werden konnten, neben der hohen Dividende an sich, eben auch die Rückkäufe. Da vielleicht noch eine Zahl: über die letzten 10 Jahre ist ungefähr ein Drittel aller ausstehenden Aktien vom Markt verschwunden. Ich habe letztens über sogenannte Kannibalen geschrieben, also Unternehmen, die sich selber quasi nach und nach versuchen vom Markt zu nehmen. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob das ein Unternehmen jemals geschafft hat, aber Kannibalen sind eben die Unternehmen, die ganz aggressiv ihre Aktien zurückkaufen, und die Man Group, die ist natürlich mit einem Drittel über 10 Jahre vorne sehr stark mitvertreten. Und wir müssen mal schauen, ob das jetzt so weitergehen wird mit den Rückkäufen. Priorität hat aber auf jeden Fall erstmal die Dividende. Das hat auch die neue Vorständin gesagt. Das heißt, für einkommensorientierte Anleger, die übrigens hier auch dann keine Quellensteuer zahlen bei dem britischen Titel, sieht es da aus dieser Sicht erstmal ganz gut aus.
Ja, gibt es denn etwas Wasser, den wir hier in den Wein gießen können oder müssen? Das ist jetzt natürlich eine rhetorische Frage. Natürlich gibt es den. Ja, wir haben ja bis jetzt wirklich Positives zu berichten gehabt. Tolle Dividendengeschichte, ja, solide Umsatz- und Gewinnzahlen, vorausschauendes Management, klasse Kursentwicklung. So, wo haben wir denn jetzt hier das Mopsgesicht, das lauern könnte?
Genau, da gibt es aus meiner Sicht im Grunde erstmal 3 Faktoren. Vielleicht findest du ja noch etwas, Luis. Also das erste ist jetzt als fundamental orientierter Anleger, die Bewertung ist jetzt nicht so mega spannend, ne? Also wir sprechen hier von einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von um den Bereich so 9 bis 9,5. Das ist gut, in Ordnung, aber es ist jetzt keine Zahl, kein Wert, die einen so richtig anspringt, dass man da unbedingt sofort rein muss. Demgegenüber steht eine Dividendenrendite von 5%, wie gesagt, quellensteuerfrei. Das ist schon mal in Ordnung, aber auch da hat es in der Vergangenheit durchaus, also Vergangenheit heißt jetzt bei mir in den letzten 10 Jahren, Werte von über 7% in der Spitze gegeben, und das nicht nur im Absturz von 2020, sondern auch durchaus davor und danach auch fast, also im Jahr Ende 2022, als es da auch nochmal eine stärkere Korrektur gab, konnte man sich auch knapp 7% zu den damaligen Kursen wohlgemerkt sichern. Seitdem ist die Dividende ja ein bisschen gestiegen. Das ist so der eine Punkt. Der zweite ist ein Fragezeichen hinter dem neuen Management, denn ja, jedes neue Management bringt natürlich Chancen, aber auch Risiken mit sich. Wir können erstmal nicht sagen, ob die Glanzleistung vom vorherigen Vorstand nochmal so wiederholt oder fortgesetzt werden kann. Das bleibt abzuwarten, das können wir jetzt heute nicht beantworten, aber das ist ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Was mir als dritten Punkt so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, und das ist auch der größte Kritikpunkt von mir, das ist die letztjährige Übernahme und auch so ein bisschen Fingerzeig, was die zukünftige Strategie betrifft des Unternehmens, dass man stärker in den Private Debt-Bereich rein will, also im Privatsektor in Kredite. Und da hat man mit der Übernahme eine neue Position auch auf die Bilanz aufgenommen, die natürlich nicht groß beworben wird, aber die nennt sich CLO oder Collateralized Loan Obligations. Wem das nichts sagt, der sei noch mal an die Finanzkrise 2008 erinnert. Da gab es auch so schöne verbriefte Päckchen, die super vielversprechend klangen, besichert durch entweder echte Vermögenswerte oder auch nur Hoffnungen und heiße Luft. Das weiß man nie so genau bei solchen Produkten. Jedenfalls, dass dieser Posten aufgetaucht ist, ist die eine Sache, aber der andere ist, dass er ungefähr ein knappes Viertel der gesamten Bilanzsumme ausmacht oder deutlich mehr als die Hälfte des Eigenkapitals. Und das ist jetzt vielleicht eher so eine persönliche Sache bei mir, aber wenn ich sowas sehe, dann wird mir ein bisschen mulmig, weil das wieder tendenziell Intransparenz bedeutet. Und das ist jetzt ein Bereich, der eben vorher nicht auf der Bilanz drin war. Deswegen würde ich jetzt mal erstmal vermuten, dass das nicht zur jahrelang oder Jahrzehnte, jahrhundertelang Expertise mit dazu zählt, sondern dass das ein etwas neuerer ja, Posten eben in den Büchern ist, der mir nicht zusagt.
Da gebe ich dir recht. Also die Fundamentaldaten vielleicht dazu sehe ich jetzt für einen Langfristanleger gar nicht so kritisch. Das ist von meiner Seite okay. Management ist natürlich immer ein Risikofaktor, gerade wenn Management abtritt, was eben über sehr lange Zeit entsprechende Erfolge vorzuweisen hat. Da weiß man ja nicht, was für Flausen den Neuen durch den Kopf geht. Und ja, als kritisch sehe ich tatsächlich auch diese Bilanzposition ein, wenn wir einfach mal schauen. Das Gesamtkapital, also die Vermögenswerte in der Bilanz, 3,44 Milliarden Pfund. Ja, dazu muss ich natürlich sagen, sämtliche Fonds, die die verwalten, laufen ja außerhalb der Bilanz, weil das ja treuhänderisches verwaltetes Vermögen ist. Das ist nicht in der Bilanz drin. Jetzt geht es wirklich rein um die Bilanz der Man Group selber. Das heißt, deren eigenes Geld, nicht das von Kunden oder für Kunden verwaltete. Und dieses Gesamtkapital teilt sich auf in Eigenkapital 1200 bzw. 1,26 Milliarden Pfund und Fremdkapital 2,17 Milliarden. Das heißt, wir haben hier eine Eigenkapitalquote von 37% circa. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, ist jetzt auch nicht, ja, ganz wenig, also ist durchaus branchenüblich. Aber und das ist eben der Punkt, den du angesprochen hast. Wenn wir uns mal angucken, wie die Vermögenswerte aufgeschlüsselt sind, dann finden wir eben in der Bilanz von 2023 hier einen Goodwill ausgewiesen von über 650 Millionen Pfund. Das heißt, der Goodwill, das ist der Preis, den die bezahlt haben jenseits des Substanzwertes für die Übernahmen und der deswegen ja als quasi Überpreis ja hier bilanziert wird als Vermögenswert, was allerdings natürlich eine relativ willkürliche Größe ist. Das kann passen, muss aber nicht passen. Und mit dem Goodwill wurde auf jeden Fall in der Vergangenheit auch jetzt nicht bei der Man Group, aber bei anderen Unternehmen doch häufig Schindluder getrieben. Und vor dem Hintergrund ja ist das eben immer als kritisch zu werten, insbesondere in so einem Fall wie hier, wo, wie du ja gesagt hast, das allein schon der Goodwill über 50% des Eigenkapitals ausmacht. Also das sehe ich auch hier als größtes Risiko. Ja, unterm Strich, Alan, für dich, Man Group, kaufen, halten, auf die Beobachtungsliste oder verkaufen?
Für mich persönlich auf die Beobachtungsliste. Man sollte der neuen Chefin schon durchaus eine Chance geben. Die Bewertung, da kann man auch warten, bis da vielleicht ein bisschen heiße Luft entweicht oder zumindest lauwarme Luft entweicht. Aber für mich persönlich ist es jetzt kein Kauf in dem Sinne, weil ich diese Art von Unternehmen nicht wirklich mag. Also ich mag es nicht, die Verantwortung beim Investieren abzugeben, aber das ist jetzt, sage ich mal, fernab der ersten Bewertung.
Schön. Dann, Alan, recht herzlichen Dank für deine Fachexpertise. War wieder sehr interessant und bereichernd. Ansonsten natürlich noch der Hinweis, was wir hier besprochen haben oder kundgetan haben, war unsere persönliche Meinung. Wir haben keine Beratung, keine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Und ja, wer kauft, verkauft, hält, auf die Beobachtungsliste setzt, der macht das eben auf eigenes Risiko. In dem Sinne, Adam, bis zum nächsten Mal und dann suchen wir uns wieder einen spannenden Titel heraus und dann gehen wir aber auch von der Insel runter, oder?
Ja, sehr gerne. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob wir von der Insel runtergehen, aber wir werden auf jeden Fall was Spannendes finden und dann intensiv nochmal unter die Lupe nehmen. Ich freue mich, Luis.
Super. Freude ist ganz meinerseits. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.